Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Zacofy, und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ist Cloud schon wieder out? Das ist die Frage, um die es heute letztendlich geht. Und wenn man jetzt sich so mal die letzten, ja, ich sag mal 12 Monate in einschlägigen Blogs und in verschiedenen Nachrichtenportalen und so weiter aufhält, dann liest man immer mehr im Moment, dass Unternehmen sich wieder aus der Cloud zurückziehen, wieder On-Prem aufbauen, sich wieder Serverinfrastruktur ins Haus holen und eben Workloads aus der Cloud aus verschiedensten Gründen wieder rausziehen. Und man könnte jetzt praktisch den Eindruck kommen, und sicher ist es nicht unbegründet zu sagen, ja, Cloud, die große Cloud-Zeit ist vorbei und es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt gehen wir wieder zurück on-prem. Und ob das wirklich so ist, das schauen wir uns in den nächsten 15 Minuten auf 5 Mal an. Aber lasst uns das erstmal ein bisschen einordnen. Also, wir hatten in den letzten Jahren 3 massive Veränderungen, die ja zu einem Zug in die Cloud, geführt haben. Das eine ist natürlich die Corona, die Epidemiezeit. Wir haben hier weil die Infrastruktur dieses flexible Arbeiten nicht mehr abdecken konnte, einen massiven Zug Richtung Cloud gehabt, Richtung Videoconferencing am Anfang, aber auch den Bedarf, überhaupt erstmal Collaboration hinzubekommen. Wenn ich nicht in einem Büro sitze, ich bin da total konfrontiert worden damit, als IT-Abteilung mich hiermit auseinanderzusetzen, und der schnellste Weg war jetzt letztendlich, eben durch die Eigenheiten der Cloud, ja, sofort verfügbar, einfach zu skalieren, Ressourcen sind sofort da, ohne lange Prozesse zu haben, hatte ich eben die Möglichkeit, hier gut auszuweichen letztendlich. Und zwar einer der Öffner, warum viele Richtung Cloud gegangen sind. Es kam zusammen mit der Situation, dass die Akzeptanz von Cloud-Infrastruktur an sich auch im europäischen Raum deutlich gestiegen ist. Das heißt, wir hatten nicht mehr diese ganzen Vorbehalte, die wir die Jahre davor noch hatten. Die haben sich dann eben ein bisschen in Luft aufgelöst. Das heißt, wir haben gesehen, dass Security auch in der Cloud möglich ist. Wir haben gesehen, dass Datenschutz in der Cloud möglich ist. Wir haben gesehen, dass sich auch die Kosten einigermaßen managen lassen, dass es nicht ultra komplex ist, dass dadurch nicht unbedingt IT-Arbeitsplätze verloren gehen. Das heißt, ich mache mich auch nicht obsolet als ITler letztendlich. Das heißt, die Akzeptanz für Cloud ist im gleichen Zug und dann eben auch befeuert, weil man eben gesehen hat, dass es gut funktioniert während der Corona-Zeit, extrem gestiegen. Das heißt, ich war hier offen für Cloud-Technologie. Und in Kombination mit diesen beiden Themen hatten wir noch ein drittes Thema, dass wir eben gesehen haben, okay, hier kann auch eine IT als Innovationstreiber reingehen und sagen, okay, ich habe hier eben zusätzliche Möglichkeiten, die mir mit Cloud zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich habe auch hier wieder das Innovationsthema, wo ich sagen kann, okay, wir haben zusätzliche Möglichkeiten. Wir haben meinetwegen jetzt auf einmal noch ein Projektmanagement-Software dazu, was wir eigentlich sonst einkaufen müssten, weil es einfach in den Lizenzen beispielsweise mit drin ist. Oder wir haben einen viel, viel einfacheren Zugriff auf jetzt beispielsweise KI-Lösungen oder auf generelle Daten und Datenmanagement und Reporting Möglichkeiten. Das heißt, diese Tür haben wir gleichzeitig geöffnet und konnten das auch als IT-Entscheider letztendlich für natürlich in gewisser Weise auch Marketingzwecke ins Unternehmen mit reinnehmen und sagen, guck mal, was wir hier für coole Technologien noch zusätzlich haben, auf die wir zurückgreifen können. Ja. Und das hat natürlich den vielleicht auch ein bisschen überstürzten und kurzsichtigen Zug in die Cloud befeuert. Was aber halt noch dazugekommen ist, und das ist vielleicht so ein bisschen auch die Kehrseite, und was uns jetzt eben auf die Füße fällt, ist, dass wir als ITler natürlich auch schauen, dass die Infrastruktur und die Umgebung, für die wir verantwortlich sind, nicht zu komplex wird. Das heißt, wir hatten früher schon immer den Zug dazu, zu sagen, okay, wenn wir uns auf eine Technologie einigen, dann nehmen wir diese Technologie und versuchen, keine Mischinfrastruktur, keine Mischumgebungen zu haben, weil wir uns sonst praktisch mehr oder weniger ums Doppelte kümmern müssen, egal wie groß oder klein der Teil ist. Das heißt, im Zuge der Vereinfachung ist eben genau das auch wieder bei Cloud-Migrationen passiert. Bedeutet, wenn ich jetzt Richtung Cloud gehe, dann aber bitte so viel wie möglich und alles und am besten alles in die gleiche Infrastruktur rein, weil sonst müssten wir ja uns im Zweifel noch um die VMware-Infrastruktur kümmern, müssen uns noch um die ganzen lokalen Systeme kümmern und wir müssen uns jetzt zusätzlich um die Cloud-Systeme kümmern. Das heißt, ein zentraler Punkt von diesen Cloud-Projekt-Papieren, die praktisch das durchgerechnet haben und die Handlungsempfehlung ins Management mitgenommen haben, ja, wir gehen Richtung Cloud, haben beinhaltet, lokale Infrastruktur so weit wie möglich abzubauen, weil wir da eben dann Effektivitätsgewinne dazu haben. Und genau das ist ein Punkt, der genau diesen Unternehmen, die jetzt wieder Richtung Cloud rausgehen oder aus der Cloud rausgehen, mehr oder weniger auf die Füße fällt. Und man muss hier ein bisschen differenzieren. Das heißt, diesen Weg zurück ins eigene Rechenzentrum sehen wir vor allem, ich sag mal, im Infrastruktur- und vielleicht auch ein bisschen im Plattformbereich. Das heißt, wir sehen, dass virtuelle Maschinen wieder rausgenommen werden, dass Workloads, die auf Virtualisierung oder vielleicht auch auf Datenbank als Plattform oder so weiter basieren, rausgenommen werden. Wir sehen es aber eigentlich kaum bei Unternehmen, die ja im Workplace-Bereich unterwegs sind, beziehungsweise einen Rückbau aus dem Workplace-Bereich sehen wir eigentlich fast gar nicht. Das heißt, wenn wir hier auch trotz der Lizenzerhöhung im letzten Jahr durch Microsoft, sehen wir eigentlich kaum Unternehmen, die aus M365 wieder zurückgehen, zumindest nicht in großem Stil, um zu sagen, okay, wir bauen diese Cloud-Infrastruktur wieder ab, sondern das ganze Thema Microsoft 365, Kombination oft auch mit Thema Intune und so weiter, bleibt häufig in der Cloud bestehen und ist, ich sag mal, eine feste Größe. Diesen Rückzug sehen wir eben, wie gesagt, eher auf der Infrastrukturseite. Das heißt, für Unternehmen, die letztendlich vielleicht einen großen, haben ihre, vielleicht auch einen Print-Server migriert haben oder was auch immer alles eben als, was wir im VMware-Umfeld letztendlich vorher vielleicht gesehen haben als Virtualisierung oder auch in Hyper-V, also alles, was wir praktisch virtualisiert auf der On-Prem gesehen haben, ist jetzt ein Thema, das in die Cloud gegangen ist und in vielen Bereichen einfach wieder zurückkommt, weil eben die Versprechungen nicht gehalten wurden, die wir am Anfang eben da gesehen haben in diesen Strategiepapieren. Das heißt eben Kostenreduktion, Vereinfachung, ein Stück weit Sicherheit, wobei wir in den meisten Fällen nach wie vor sehen, dass Security hier ganz gut aufgestellt ist, wenn man nicht ein paar große, grobe Schnitzer drin hat. Aber letztendlich gerade dieses Thema Kosten und Ineffektivität ist ein Thema, woran man das beobachten kann, was Unternehmen letztendlich dazu bringt, das wieder zurück ins eigene Datacenter zu ziehen, weil einfach der Aufwand kleiner ist, weil man hier besser aufgestellt ist. So, also warum ist es so? Warum haben wir eben jetzt, was sind die Hauptgründe, dass die Unternehmen die Infrastruktur wieder aus der Cloud rausziehen? Ich hatte da gerade schon ein bisschen was mit angesprochen. Das heißt, während ja Public Cloud letztendlich für bestimmte Anwendungsfälle natürlich nach wie vor kosteneffizient sein kann, haben wir aber einen generellen Trend, dass durch verschiedenste Situationen, das heißt geänderte Konfiguration, nicht konsequent umgesetzte Sparmodelle wie jetzt praktisch Reservierungen oder eben auch automatisches Abschalten oder so, dass ja die Kosten, dass es allgemein zu höheren Kosten bei Unternehmen geführt hat, die Daten und ja letztendlich auch Workloads natürlich in die Cloud verlagert haben. Weil man gleichzeitig auch sagen muss, ein Hauptgrund für die enorm gestiegenen Cloud-Budgets liegen jedoch darin, dass die Kosten für die Speicherung oder für die Verlagerung in die Public Cloud aufgrund von, ich sag mal, Ausstiegs- und anderen Servicegebühren unvorhersehbar geworden sind. Am Ende zahlten ja viele Unternehmen viel, viel mehr für Cloud-Dienste, als sie erwartet oder veranschlagt hatten. Und um die Kosten zu senken und besser planbar zu gestalten, sehen eben gerade viele Unternehmen sich nach anderen Optionen um. Ja, das heißt, hier auch ein Thema der Planbarkeit und eben Kosten, die man vielleicht am Anfang auch nicht mit kalkuliert hat. Gleichzeitig haben wir das Thema der falschen Erwartungshaltung. Das heißt, viele Unternehmen denken immer noch, okay, ich gehe Richtung Cloud, ich habe volle Flexibilität. Das heißt, ich bin hier in einer perfekten Cloud-Welt, in der, ja, simpel gesagt, man eine ideale Konfiguration hat und Daten und Workloads flexibel zwischen verschiedenen Cloud-Providern, also praktisch in so einem Multicloud-Ökosystem hin und her verschoben werden können. Und das ist einfach nicht wahr. Also das ist einfach so ein Thema, das eigentlich nicht kosteneffizient umgesetzt werden kann und in keinster Weise der Komplexität und den Flexibilitätsanforderungen gerecht werden kann. Das heißt, wenn ich mich Richtung Cloud orientiere, gerade bei Infrastruktur, ich meine, bei Microsoft 365 haben wir es eh, aber gerade bei Infrastruktur habe ich immer ein Stück Login. Ne? Das heißt, ich bin hier auch abhängig von den Preislisten und von der Struktur des Cloud-Anbieters, für den ich mich entschieden habe. Und das Prinzip der Data Gravity sorgt dafür, dass ich auch dazu tendiere, weitere Daten, die eben für die Verarbeitung nötig sind, näher an meinen Hauptworkload zu setzen. Das heißt, ich erstelle hier auch oder kreiere hier eine gewisse Sogwirkung, die natürlich mehr und mehr mich näher an diese Cloud-Infrastruktur ranzieht. Heißt, ich habe hier einen natürlichen Prozess, der über die Zeit dafür sorgt, dass ich mehr und mehr in die Cloud verlagere, auch wenn es im ersten Blickwinkel vielleicht nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, das überhaupt zu tun. Oder ich überhaupt keinen Vorteil davon habe, das hier dahin zu setzen. Aber ich sage halt, okay, aus Komplexitätsgründen, ich möchte die Daten näher dran haben, es kommuniziert leichter, habe ich eben hier das Thema, dass ich sage, okay, lass mich das doch näher an den Hauptworkload stellen. Heißt, ich lasse mich das Richtung Cloud schieben. Und das treibt natürlich die Kosten in die Höhe und sprengt jedes Cloud-Budget, das ich vielleicht anfangs mal veranschlagt habe. So, aber jetzt habe ich vielleicht, bin ich genau diesen Weg gegangen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel in der Cloud, meine Cloud-Budgets, ist immer ein Streitpunkt mit meinem CFO. Was mache ich denn jetzt? Was ist meine Grundaussage als IT-Entscheider? Und kann hier auch sagen, eine vollständige Rückführung aus der Cloud ist eigentlich wenig sinnvoll. Ja, das heißt, gerade wir hatten es vorhin angesprochen, bei Microsoft 365 ist es noch weniger sinnvoll, da komplett zurückzugehen. Aber eben auch gerade bei dem Thema Infrastruktur komplett zu sagen, okay, wir löschen jetzt alles und wir gehen wieder komplett on-prem, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Wir sehen hier, dass eigentlich mehrere Faktoren beeinflussen, zu entscheiden, welche Daten oder was nehme ich denn wieder zurück aus der Cloud. Gerade was wir eben jetzt sehen, ist, dass gerade zum Beispiel auf der Speicherebene, das heißt reine Datenablage, bietet ein Aufkommen von Objektspeicherung auf in dem Fall jetzt wieder Bändern, das heißt Bänder sind zurück, ein verlockendes Argument letztendlich für die Rückverlagerung der von geeigneten Daten, das heißt auch hier wieder zu schauen, okay, was macht Sinn, auf eigene Hardware. Und gerade die Renaissance von Bandspeicher kommt eben zu einem Zeitpunkt, in der sich die Speicherlandschaft von der Plattenspeicherung hin zu einer Speicherstrategie mit zwei Hauptebenen entwickelt. Einmal ist der Flash-Speicher, den wir eigentlich nur nutzen, um schnelle Workloads abzuliefern für Datenbanken und so weiter und so fort. Oder natürlich auch in unseren Laptops drin, dass wir hier eine schnelle Arbeitsumgebung haben. Gleichzeitig aber im Massenspeicher weggehen von Disks und eher wieder hier auf Bänder gehen. Und das kann natürlich ein Punkt sein, wo ich sage, okay, auf einmal ist eben lokale Speicherung von großen Datenmengen, das heißt Archiven, Backups und so weiter, doch wieder günstiger und besser, das im eigenen Rechenzentrum zu machen wie in der Cloud. Das sind nur ein, zwei Beispiele, um zu zeigen, okay, da kann man wirklich im Detail rangehen. Ich glaube nach wie vor, eine vollständige Rückführung von Daten und Workloads aus Public Cloud ist in den meisten Unternehmen jedoch eigentlich nicht sinnvoll. Gleichzeitig ist aber auch eine reine Cloud-Strategie, das heißt Cloud-only. Wir hatten hier eine andere Podcast-Folge schon mal, verlinken wir in den Shownotes, zu Cloud-Strategie, würde ich auch nicht machen. Weil in den allermeisten Fällen ist es weder wirtschaftlich noch praktikabel zu sagen, okay, wir gehen jetzt Cloud-only. Das funktioniert für viele Unternehmen, die kleiner sind, die nicht auf Orte angebunden sind oder abhängig sind, das heißt keine Produktionsstätten haben und so weiter und so fort. Aber für den Großteil der Unternehmen macht eine reine Cloud-only-Strategie in allerwenigsten Fällen wirklich Sinn. Das heißt, wir sind zurück bei Einzelbewertungen von Workloads unter verschiedenen Gesichtspunkten. Und damit sind wir jetzt auch schon an dem Punkt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Wie gehe ich denn weiter vor? Und vor allem, wie gehe ich das Thema denn überhaupt an, wenn ich jetzt beispielsweise noch gar keine Cloud-Infrastruktur im Einsatz habe, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen für den Office-Umbereich mit Cloud schon zu tun habe, vielleicht noch das ein oder andere Software-as-a-Service-Tool im Einsatz habe und jetzt überlege, okay, möchte ich gerade wegen eben der Änderungen von VMware-Lizenzmodell mehr Richtung Cloud gehen, um vielleicht hohe Kosten in meinem VMware oder nicht mehr rentable Infrastruktur durch VMware zu vermeiden. Ja, und ganz klar zeigt eben der Trend jetzt auch, dass wir hier zurück sind in Hybrid- und, ich sag mal, Mischumgebungen. Das heißt, wir schauen uns wirklich Workloads an, einzeln rausgeschnitten, ähnlich wie wir es tun würden bei einem Disaster Recovery. Das heißt, welche Workloads sind wirklich kritisch und welche Systeme braucht dieser Workload, damit er funktioniert. Das lässt sich leichter abgrenzen bei sowas wie zum Beispiel der Webseite oder bei Druckumgebungen. Kann natürlich umso komplexer werden, umso näher ich an die Produktion rankomme oder an letztendlich meine eigene Wertschöpfung vielleicht auch. Aber es macht Sinn auf jeden Fall, aus verschiedensten Gesichtspunkten seine Workloads und Arbeitsabläufe richtig zu schneiden und die auch abzugrenzen. Und dann kann ich hier in diesen einzelnen Workload nehmen und sagen, okay, ich bewerte ihn weiterhin nach Kosten, ich bewerte ihn nach Security, ich bewerte ihn nach Innovationskraft letztendlich und ich bin eigentlich wieder zurück bei der, auch wenn ich das in dem Zusammenhang nicht so mag, bei einem klassischen Return on Investment, ja, Kalkulation für diesen einzelnen Workload. Und dann überlege ich mir, okay, wo macht es am meisten Sinn, diesen Workload zu platzieren? Macht es Sinn, den nach wie vor im Rechenzentrum zu lassen? Macht es Sinn, den vielleicht in die Cloud zu setzen? Macht da eine Mischung Sinn, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte mich aber aus verschiedensten Gründen einfach nicht mehr um Datenbanksysteme kümmern. Das heißt, ich nutze hier Cloud-Systeme. Das heißt, auch das kann ich zum Beispiel mit reinnehmen, weil ich einfach sage, okay, ich kriege keinen Datenbank-Infrastruktur-Spezialisten mehr her. Ich möchte solche Sachen auslagern. Das heißt, hier genau zu schauen, okay, welcher Workload und welches System und welche Technologie möchte ich bei mir selber halten, kann ich rausgeben, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann ich hier eine Kalkulation angehen und auch eine Bewertung der Einzelworkloads. So, was möchte ich zum Ende noch mitgeben? Zwei Themen letztendlich. Zum einen, keine Angst haben vor Mischumgebungen. Das heißt, dieses alte Laster, wo wir gesagt haben, okay, wir kümmern uns um eine Infrastruktur und aus Effektivitätsgründen und so weiter, sagen wir, wir einigen uns auf ein Setup, einen Rahmen und bleiben da. Das kann man oder würde ich empfehlen, über Bord zu werfen und sich wirklich da mal ranzutrauen. Weil ich dann eben in einen Punkt reinkomme, dass ich sage, okay, Produktionssystem, das sehr schnell mit meinen Produktionsmaschinen beispielsweise kommunizieren muss, wo ich keine großen Latenzen brauche. Oder weil es vielleicht auch ein bisschen meine Kronjuwelen sind und ich mich am Anfang nicht traue. Lasst es auf VMware. Wenn ihr aber jetzt gleichzeitig sagt, okay, ich möchte zum Beispiel Server in die Cloud bringen, dann kann es Sinn machen, die zum Beispiel zu Azure zu stellen, weil das Lizenzmodell sich dadurch optimiert. Gleichzeitig kann es aber aus anderen Gründen sinnvoll sein, ein anderer Bereich der Infrastruktur auf AWS zu setzen, weil eure Entwickler da besser serverless arbeiten können und eben Funktionen direkt ansprechen können. Das heißt, sich wirklich genau anzuschauen, was macht der Workload und wo macht er am meisten Sinn, ohne sich jetzt zu beschränken und sagen, also kann man sich schon ein bisschen beschränken, aber nicht grundsätzlich zu sagen, entweder oder, sondern hier ein bisschen offen zu sein und sich überlegen, okay, wo macht es am meisten Sinn und wo kriege ich den größten Nutzen für diesen Workload raus? Das macht total Sinn. Und den Zusatzaufwand, den man hat, ist durch gute Dokumentation und Verknüpfungen, die eben ich auch machen kann. Also reines Stichwort, dass ich nur ein Identitätenpool, wie zum Beispiel jetzt Entra-ID brauche, um mein On-Prem anzubinden und vielleicht auch ein AWS noch mit anzubinden, sind Themen, die es mir das schon erleichtern, solche Mischumgebungen zu fahren und auch zu betreiben. Der zweite Punkt ist, wenn KI in den nächsten Jahren in irgendeiner Art und Weise Teil der Unternehmensstrategie ist, in Form von IT, das heißt, oder auch von der Produktion, von der Fachabteilung oder so, dann macht euch jetzt zeitnah Gedanken über Cloud, weil der Zugriff auf KI-Systeme und auf KI-Möglichkeiten ist viel, 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 viel einfacher, wenn Daten schon mal in der Cloud sind und wenn ich hier auch schon eine erste Erfahrung mit Cloud gesammelt habe, weil ich dann, für mich ist nur ein kleinerer Schritt ist, dann den nächsten Schritt zu gehen, um KI-Systeme aus der Cloud zu nutzen. Das On-Prem aufzubauen, braucht viel Know-how, braucht die richtigen Leute und ist viel, viel anstrengender, wie das aus der Cloud zu machen. Das heißt, hier das Thema Innovationstreiber, KI im Blick zu behalten, macht für Cloud-Entscheidungen sicher Sinn. Genau. Damit sind wir für heute durch. Ich kann immer nur empfehlen, Schritt Richtung Cloud, wenn es für euch der erste Schritt Richtung Cloud ist, da klein anzufangen. Das heißt, mit einem POC anzufangen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert Cloud-Infrastruktur, wie entwickeln sich Kosten, was muss ich für Security tun, wie kriege ich das Zeug gegebenenfalls wieder raus. Das heißt, immer bei solchen Themen kleine Schritte anfangen, Gefühl dafür zu bekommen. Und gerade wenn ihr in den nächsten 12, 18 Monaten an eure VMware-Lizenzen ran müsst, aus Verlängerungsgründen, aus Erweiterungsgründen oder was auch immer, macht es durchaus jetzt auch Sinn, sich mit einem Cloud-POC auseinanderzusetzen. Das nur noch als ergänzenden Satz. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr euch austauschen wollt über was wir heute gesprochen haben oder falls ihr auch Erfahrungen habt aus sehr großen Cloud-Umgebungen oder viel Volumen in der Cloud letztendlich und wollt hier wieder zurückgehen, würden mich natürlich auch eure Gründe interessieren. Und dazu findet ihr meine Kontaktdaten immer in den Shownotes. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin und wir hören uns in 2 Wochen.